Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Entschiedener, unmittelbarer und entschlossener zu handeln als die Terroristen selbst. Das ist eine Maßgabe, unter der die Spezialeinheit der Bundespolizei, die Eliteeinheit GSG 9, versucht zu arbeiten. Deren Kommandeur Jerome Fuchs war am Montag zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Und zu Beginn stand die Frage, worüber er reden darf und worüber nicht.
Also solange Sie mich keine Details zum taktischen Vorgehen der Einheit fragen oder zu bestimmten Einsatzstärken, können wir, glaube ich, über viel reden.
Kann ich Sie nach Ihrem letzten Einsatz fragen?
Da würde ich jetzt tatsächlich ungern ins Detail gehen, aber ich kann Ihnen vielleicht so viel sagen, dass wir als GSG 9 in diesem Jahr 30 Einsätze absolviert haben, circa 30 Einsätze. Und
ist das der normale Schnitt für ein Jahr 30 Einsätze?
Ja, es ist dies Jahr fast etwas am unteren Level. Wir haben auch Jahre, in denen wir um die 50 Einsätze absolvieren. Ja. Das ist eher so der normale Schnitt.
Was ist die Erklärung? Die Welt ist friedlicher geworden?
Nein, ich denke nicht, die Welt ist friedlicher geworden, aber es gibt natürlich auch benachbarte Einheiten, Spezialeinsatzkommandos, die entsprechend zum Einsatz kommen und wir werden sehr oft unterstützend tätig für das Bundeskriminalamt, natürlich für unsere eigene Organisation, die Bundespolizei. Ja. Und haben da selbst jetzt wenig Einfluss auf die Anzahl der Anfragen.
Hat man Sie, um auf zwei aktuelle Fälle zu kommen, in der letzten Woche wegen Straßburg und wegen dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt kontaktiert?
Die GSG 9 direkt nicht. Sehr wohl Kollegen der Bundespolizei, die auch mit Fahndungsmaßnahmen eingebunden wurden, also unmittelbar in diesen Einsatz eingebunden waren. Die GSG 9 hat ohnehin ständig eine Einsatzeinheit in Bereitschaft, Einsatzkräfte. Und wenn die Anfrage gekommen wäre, hätten wir natürlich auch sehr schnell unterstützen können.
Und diese Einsatzeinheit in Bereitschaft sitzt in St. Augustin bei Bonn?
Die GSG 9 hat den Standort St. Augustin bei Bonn und wir haben zum einen dort Bereitschaftskräfte. Das kann sich aber auch je nach Lage über das Land verteilen.
Ansonsten Straßburg kein Einsatz, keine direkte Anfrage. Was ist in Nürnberg, als drei Frauen hintereinander von einem zunächst Unbekannten niedergestochen wurden? Ja. Wäre das ein Einsatz für Sie und für Ihre Einheit?
Ja, das ist natürlich schwierig in einer Lage, die nur wenige Minuten andauert. Und da sind erstmal andere Kräfte gefragt, Kollegen des Landes, oder können auch erstmal Streifenbeamte sein, die mit der Situation konfrontiert werden. Dann natürlich auch ein SEK. Wenn eine Lage länger andauert, dann ist das natürlich auch immer eine Frage, wird eine GSG 9 angefordert und dann können wir entsprechend auch zum Einsatz kommen.
Die GSG 9 ist die Eliteeinheit der Bundespolizei, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn die Lage besonders schwierig ist. Jerome Fuchs ist seit 4 Jahren Kommandeur der GSG 9. Er war am Montag zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Und der Blick ins Ausland ist für die GSG 9 natürlich wichtig. Eine Frage war, wie sind die amerikanischen Navy SEALs bei dem spektakulären Einsatz in Pakistan gegen Osama Bin Laden vorgegangen?
Soweit ich mir das überhaupt anmaßen darf, über den Einsatz zu urteilen, war es mit Sicherheit ein herausfordernder Einsatz. Was Taktik, was Einsatzmittel anging, auf jeden Fall eine Herausforderung.
Ein Einsatz, den so ähnlich Sie mit der GSG 9 auch schon hatten?
Also da würde ich keinerlei Vergleiche ziehen. Und um auch das nicht in ein falsches Bild zu setzen, ich war bei einer Einheit des FBI, des Hostage Rescue Teams in den USA. Und diese Einheit wiederum hat enge Kontakte zu den Navy SEALs. Und von daher habe ich da auch den ein oder anderen Einblick bekommen. Okay. Aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, da über Einsätze der SEALs zu urteilen.
Wir wollten drüber sprechen, wann die GSG 9 2018 oder demnächst 2019 zum Einsatz kommen wird. Terroranschläge zum einen?
Mit Sicherheit. Also wir sind eine Einheit, die angefordert wird. Es ist nicht unsere Entscheidung, wo wir in den Einsatz gehen. Das heißt, es muss eine Einheit uns anfragen oder ein Bundesland oder das BKA. Und dann können wir nach Freigabe in den Einsatz gehen. Und selbstverständlich sind Terroranschläge Szenarien, für die die GSG 9 ja auch aufgestellt wurde. Und die rücken jetzt aktuell natürlich wieder in besonderes Licht und bekommen eine besondere Bedeutung für uns.
Also die Aufstellung damals, 1972, nach diesem Fiasko des Anschlags von München bei den Olympischen Spielen.
Zum damaligen Zeitpunkt gab es keinerlei Einheit in Deutschland, die Befreiung von Geiseln trainiert hatte. Und das war der Ursprung. Das sollte es nicht wieder geben in Deutschland. Und man wollte darauf reagieren können. Und heutzutage, die Terrorgefahr kommt aus verschiedensten Richtungen mittlerweile. Und da versuchen wir uns bestmöglich auf die Abwehr vorzubereiten.
Geiselnahmen kann man gut trainieren?
Gut trainieren hört sich einfach an. Man kann es trainieren. Also die Lösung einer Geisellage, selbstverständlich. Und da trainieren wir die unterschiedlichsten Szenarien und an den unterschiedlichsten, wir nennen das Zielobjekte. Und das ist natürlich ein anderes Szenario als ein Anschlagsszenario.
Also überragendes Ziel vermutlich, das Leben der Geisel zu erhalten und zu schützen?
Das ist unser oberstes und vornehmstes Ziel, selbstverständlich. Das Leben, Leib und Leben der Geisel ist das oberste Ziel, was es zu schützen gilt.
Und wenn es nicht anders geht, den Täter dann auch zu erschießen?
Das kann das letzte Mittel sein, aber auch da werden wir immer die verschiedensten Varianten abprüfen und versuchen, auch auf andere Weise zum Ziel zu kommen. Nur wenn das letzte Mittel sein muss, kann es auch dazu kommen, ja.
Wobei ich mir vorstelle, dass da auch schon Automatismen so einstudiert und trainiert sind, dass da das eine und das andere ineinander greifen.
Natürlich gibt's Automatismen und natürlich gibt's auch Standards, die wir trainieren und die wir drauf haben. Aber wir müssen jede Lage für sich bewerten. Und wir können nicht in einen Einsatz gehen mit der Zielrichtung, das Leben des Geiselnehmers zu beenden, sondern wir müssen die Lage lösen und die Geisel retten. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten.
Veronique Witzigmann ist Feinkostunternehmerin. Sie betreibt einen Catering-Service für Desserts, ist Autorin und die Leidenschaft für Genuss, ja, die stammt wohl auch aus der Familie. Ihr Vater, Eckhard Witzigmann, gilt als einer der besten Köche weltweit. Veronique Witzigmann ließ sich zunächst als Visagistin ausbilden. Sie arbeitete beim Radio und beim Fernsehen, ja, und kam dann doch zur Gastronomie. In SWRs Leute erzählte sie diese Woche, was schon sehr früh die Leidenschaft dazu geweckt hat.
Ich habe ein ganz tolles Geschenk von meinen Eltern bekommen, als ich so 8 Jahre alt war circa. Und das war ein kleiner Ofen, 20x20 cm. Und dieses Ding konnte man damals in die Steckdose stecken. Es gab keine Temperaturregelungen, es gab eine Temperatur, 2 Herdplatten und einen kleinen Backofen. Und ich glaube, meinen Eltern war gar nicht so bewusst, was ich damit irgendwie alles machen würde. Ich fing erstmal an mit Tee kochen, so harmlose Sachen. Dann habe ich gedacht, ach toll, geht, machen wir Kakao. Und irgendwann habe ich gedacht, da könnten wir auch mal einen Schnitzel drauf braten. Das hat dann leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, denn diese Schnitzel ist einfach zäh wie Leder geworden. Klar, wenn man das stundenlang auf einer Temperatur gab.
Auf einer Puppenküche.
Ja, ich wollte das damals aber nicht einsehen. Ich bin dann zum Metzger gegangen und habe gesagt, dieses Fleisch ist also einfach eine Katastrophe. Der Metzger lag natürlich am Boden hinter der Theke. Hat er noch nie erlebt. Er wollte mich trösten mit einer Leberkässemmel. Hat nicht ganz geklappt. Aber und dann habe ich mir gedacht, jetzt, ich mochte gerne Käsekuchen. Dann habe ich gedacht, ich probiere einfach mal, da war so ein Mini-Blech drin, ich probiere mal einen Käsekuchen ohne Boden zu backen. Ich hatte aber keine Ahnung, wie macht man das oder wie geht das. Ich habe dann einfach gedacht, das ist Käsekuchen, Quark, muss rein, Vanillezucker. Und dann habe ich einfach so einen ganz dünnen Blechkuchen da wirklich hingekriegt. Und das fand ich einfach spannend, damit zu experimentieren.
Tja, und schon war es um Sie geschehen. Und Sie sagen, Widerstand ist zwecklos.
Absolut.
Und das ganz besonders bei Picolinos. Was ist das und warum ist der Widerstand zwecklos?
Ja, bei den Picolinos ist es halt so, dass ich Gebäck gemacht habe, wo man immer das Gefühl hat, da kann ich jetzt noch eins nehmen. Deshalb ist der Widerstand zwecklos. Also wenn ich einfach Lust habe, vielleicht dann noch ein zweites zu nehmen. Aber ich fühle mich trotzdem nicht überladen damit.
Spricht aber doch dann gegen die kleine Größe, wenn man denkt, ach, einer geht noch und dann packe ich mir wieder ein.
Ja, aber zwei geht schon. Den Genuss und den Suchtfaktor, den darf man schon befriedigen. Und da, glaube ich, reicht auch einfach ein oder zwei kleine Stücke dazu. Und dann müssen Sie ja noch mit einkalkulieren, dass vielleicht Ihre beste Freundin vorbeikommt oder die Nachbarin noch ein Stückchen möchte zum Kaffee. Oder Sie auch noch irgendwas verschenken möchten hier im Büro oder.
Und Sie haben dann auf dem Buch noch das Thema genannt, Cupcakes, Muffins, Brownies, Cookies. Das klingt vor allen Dingen erstmal englisch. gar nicht so nach Klassikern, sondern die sind ja in den vergangenen Jahren so richtig großes Thema geworden.
Es gibt ja heute schon alte und neue Klassiker. Ne? So habe ich das versucht aufzugliedern. Und es sind meine persönlichen Klassiker. Das heißt halt, Brownies habe ich jetzt, kenne ich seit meiner Kindheit. Meine Mutter hat immer Brownies gemacht an Weihnachten. Immer zu wenig, leider. Und da habe ich mir gedacht, wie können wir das anders verarbeiten? Und daraus ist dann eine Brownie-Törtchen entstanden. Und so habe ich eben versucht, diese alten und neuen Klassiker zusammenzufassen. Also alter Klassiker als Beispiel wäre der Marmorkuchen oder Apfelkuchen-Konfekt. Also wir drehen uns um den klassischen Apfelkuchen, was aber dann in so einer Eiskonfektgröße gebacken wird. Ja. Also so versuchte ich das jetzt alt und modern zusammenzunehmen.
SWR1 Leute der Woche. Feinkostunternehmerin für Marmeladen und Chutneys, ein Catering-Service für Desserts, Autorin und Expertin für Süßspeisen. Veronique Witzigmann hat sich zur Unternehmerin entwickelt. Dass das nicht von heute auf morgen ging, das hat sie in SWR1 Leute erzählt.
Das ganze Ding war eine ganz große Herausforderung, weil ich ja überhaupt nicht vertraut gewesen bin mit so vielen Abläufen. Das fängt ja im Grunde genommen fing das an mit, ich gehe los und melde ein Gewerbe an. Dann gehst du los und sagst, ich habe das und das vor am Amt. Und dann gucken die am Amt sie schon an und sagen,
träumen Sie
was? Ich gebe Ihnen einen guten Tipp, lassen Sie es einfach bleiben, machen Sie irgendwas anderes. Ich habe einfach unglaublich viel, viel lernen müssen. Alles, was halt dazugehört, um so eine Firma aufzustellen. Weil ich hatte gedacht, ich will ein tolles Produkt machen. Das ist zwar vom Grundgedanken her okay, das reicht aber halt leider überhaupt nicht aus, um einfach so ein kleines Unternehmen aufzubauen und sei es noch so klein. Da gibt es einfach so viele Vorschriften, auch wo darf man produzieren, wie darf man produzieren. Brauche ja auch andere Mengen, als wenn ich einfach für einen Haushalt 6 Gläser irgendwie produziere oder einfach nur einen Kuchen backe. Das sind Sachen, die muss man sich dann sehr, sehr mühsam erarbeiten und das hört auch eigentlich nie richtig auf. Das kriegt man jetzt nicht wirklich irgendwo in der Schule gelernt, ne? Wenn man so ein Selfmade.
Ja, wo haben Sie sich Rat geholt? Also ich weiß nicht, in der Familie ist es ja auch oft so, dass man sagen will, nee, das will ich jetzt selber machen.
Also in der Familie, also meine Mutter hat immer gesagt, das kannst du nicht machen. Die war aber dann diejenige am Anfang, die da gesessen hat und die Gläser etikettiert hat mit den Babbal der Deklarationspflicht. Ganz wichtiges Thema ist ja, man muss ja heute jeden Fingernagel voll, also an Größe, wenn ich jetzt sage, einen halben Teelöffel von irgendwas, muss alles deklarieren. Das sind ja Sachen, mit denen ist man teilweise gar nicht vertraut. Aber ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, der im Catering sehr bewandert war und der genau wusste, wo man da ansetzen kann und der mir einfach viel Hilfestellung gegeben hat. Aber ich habe in der Familie, ich wollte schon sagen, das mache ich schon.
Familie, Sie haben jetzt Ihre Mutter mehrfach erwähnt, Ihren Vater noch nicht. Ganz bewusst, da er ja so im Licht der Öffentlichkeit auch steht, als berühmter Sternekoch.
Mein Papa macht sein Ding, ne? Und hätte ich jetzt irgendwas gehabt, wo ich jetzt sage, kannst du mir da irgendwie helfen oder so, dann hätte ich ihn auch gefragt. Aber es war jetzt, das sind ja alles das, was ich mache, ist jetzt nicht wirklich so in seinen Bereich reingefallen. Es hat zwar im weitesten Sinne mit Genuss und mit Essen zu tun, aber mein Vater war 3-Sterne-Koch, der hat natürlich in ganz anderen Sphären gearbeitet und auch seine Sachen entwickelt. Und Restaurantbetrieb ist einfach auch ganz anders.
Er wurde ausgezeichnet als Jahrhundertkoch. Mhm. Würden Sie ihn auch auszeichnen als Jahrhundertvater?
Welche Tochter würde das nicht?
Weiß ich nicht.
Ich liebe meinen Vater sehr und mein Papa ist ein toller Mensch. Mit einem unglaublich großen Herzen.
Aber die Zeit war vermutlich nicht so verfügbar, wie es in anderen Familien vielleicht wäre.
Das ist durchaus richtig. Aber wie heißt das? Qualität ist nicht gleich Quantität. Sicherlich haben wir jetzt nicht so viel Zeit verbracht wie andere Väter mit ihren Kindern. Aber es war trotzdem das, was er mir mitgeben konnte. Das hat er mir mitgegeben und da bin ich auch total dankbar dafür.
Der Wahnsinn und seine Gefährten. Das ist ein Buchtitel, den man erst versteht, wenn die Lebensgeschichte von Larissa Saran dazukommt. Als Kind und Jugendliche erlebt sie eine Familiensituation, die doppelt tragisch ist. Sie hat diese Woche Dienstag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim davon erzählt. Ihre Mutter psychisch krank, der Vater krebskrank und sie selbst später magersüchtig.
Das war auch so ein bisschen die besondere Tragik in der Familiengeschichte, denke ich. Meine Mutter wollte sterben und konnte nicht. Mein Vater musste sterben und wollte leben. Meine Mutter hat ihm ja diesen Umstand auch geneidet, oft gesagt, ich hätte gerne deinen Krebs, von dem es zuerst auch hieß, er sei gut operabel. Aber bei der Operation hat sich dann eben herausgestellt, dass der schon sehr gestreut hatte und dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Und das Ganze hat ja ungefähr 3 Monate nach dem ersten Suizidversuch meiner Mutter stattgefunden. Und von dort an gab es dann echt eine Abwärtsspirale in der Dynamik zu Hause.
Ne? Also ihr Vater hatte die Diagnose Darmkrebs. Die haben ihn aufgeschnitten, wieder zugemacht. Und er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt.
Oder? Ja, er hätte es wissen sollen. Er war irgendwie der Meinung, er war ein unverbesserlicher Optimist. Ich denke, auch deshalb hat er das in der Ehe mit meiner Mutter so lange so gutmütig und gutwillig ertragen. Er dachte, ach, irgendwas wird schon kommen, irgendwas passiert. Die Medizin macht einen Fortschritt. Nächstes Jahr um die Zeit ist alles wieder in Ordnung. Also das war schwierig, ihm das tatsächlich begreifbar zu machen. Erst im Hospiz hat er es, glaube ich, verstanden, dass er tatsächlich sterben muss.
Die Beziehung ihres Vaters zu ihrer Mutter war keine gute?
Da würden die beiden unterschiedlich antworten, wenn sie fragen könnten. Also mein Vater hat sie vergöttert und wirklich versucht, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Meine Mutter konnte das überhaupt nicht gut zulassen und hat meinem Vater gegenüber auch, ja, war sehr sparsam mit Zuneigungsbekundungen.
Hat sie ihn verachtet?
Ja, schon. Doch, definitiv.
Hat er das gemerkt?
Sie fand ihn schwach und nachgiebig und das hat sie auch, das hat er nicht nur gemerkt, das hat sie auch gesagt. Da hat meine Mutter keine Gefangenen gemacht, wenn es um verbale Wutausbrüche ging.
Und er hat alles mit sich machen lassen?
Ja, der stete Tropfen höhlt den Stein, das gilt auch da. Irgendwann, wenn sie ständig beschimpft werden, dann, der Mensch gewöhnt sich an alles.
Wie haben Sie sich als Tochter da positioniert?
Naja, im Endeffekt haben mein Vater und ich so ein bisschen immer das gleiche Spiel gespielt, zu versuchen, uns aus der Schusslinie meiner Mutter rauszuhalten. Also wenn ich Krieg mit meiner Mutter hatte, dann stand mein Vater gerne am Rand und hat sich unsichtbar gemacht. Und ja, für mich galt das Gleiche. Aber es war schon so, dass scharf geschossen wurde bei uns zu Hause. Meine Mutter hatte einfach diese Persönlichkeit und diese Krankheit sich ja auch schon irgendwie immer in sich. Ich will das gar nicht werten oder verurteilen. Sie war damit sicher auch nicht glücklich, aber das hat eben die ganze Familie irgendwie so an den Rand gebracht.
Es wären Leute der Woche. Norris von Schirach stammt aus der berühmten Schirach-Familie. Er ging in den 90er Jahren als Rohstoffexperte nach Russland und lebt heute mit seinem Sohn in Bukarest. Über die Jelzin-Jahre in Moskau hat er ein Buch geschrieben und in SWRs Leute bei Wolfgang Heim über die Umbruchjahre erzählt.
Das war die ganz große Zeitenwende. Da kam es zum Umbruch. Da sind diese Dinge passiert. Es war eigentlich für jeden Kleinen meiner Generation, das ist das ganz große einschneidende Ereignis. Der Staat hörte auf zu existieren. Übrigens ja auch formell. Die Sowjetunion wurde abgeschafft 1991. Damit auch Gorbatschow. Er hatte kein Reich mehr. Jelzin betritt die Bühne. Jelzin, der Präsident Russlands. Und drumherum natürlich jede Menge Sowjetrepubliken, die jetzt alle selbstständig wurden.
Und Jelzin drückt dann diesen Gorbatschow weg und ist dann der große und auch mächtige Mann oder nicht doch sehr schnell eine Marionette dieser neuen Oligarchen?
Jelzin ist eine zutiefst tragische Figur. Es ist eine Shakespeare'sche Figur. Er war vom Anfang an mit dem Rücken, stand er zur Wand. Auch seine ganze Clique, die um ihn rum war. Dass er die Marionette wurde, kam ein paar Jahre später erst.
Und es kam noch was dazu. Er war gesundheitlich wohl sehr angeschlagen und das kann man sich bei YouTube heute noch angucken. Er war ein schwerst alkoholkranker Mensch.
Entschuldigen Sie, aber das ist in Russland jetzt nicht unbedingt ein Argument, zunächst einmal, gegen eine Persönlichkeit. Die Alkoholikerquote in den 90ern war unfassbar hoch. Also ich hatte persönlich das Gefühl, jeder zweite Mann ist Alkoholiker. Und die ersten Jelzin-Jahre waren auch noch relativ okay.
Und die letzten waren dann schwierig.
Ja, er wurde ja wiedergewählt 96, dann diese Herzoperation und spätestens da hat er die Kontrolle völlig verloren.
Ja.
Und die ging über an die Oligarchen.
Warum haben die Leute damals so gesoffen? Aus Freude über die neue Freiheit oder aus Angst davor, dass sie in diesem neuen System ihren Platz nicht finden werden?
Der Zusammenbruch des Systems war für die meisten Menschen absolut traumatisch. Es wurde schon immer in Russland viel getrunken. Der Zar lebte übrigens einfach nur von der Wodka-Steuer und hatte diesen sagenhaften Reichtum, weil er Wodka besteuern konnte. Das hat also Tradition, aber natürlich, wie immer in Krisensituationen, greifen mehr Menschen zur Flasche, klar.
Und es gab damals, glaube ich, aber das wissen Sie viel besser als ich, im Russland der 90er Jahre einen dramatischen Gegensatz plötzlich von sehr, sehr reich und sehr, sehr arm.
Ja, die Menschen sind in ein unglaubliches Vakuum gefallen. Eigentlich hat jeder seit der Rubelkrise sein Geld verloren gehabt, seine Pension, alles war wertlos, die Ersparnisse. Ich habe ja in einer Firma gearbeitet und da ist der gesamte soziale Kosmos, hat sich da wiedergespiegelt. Also von der Putzfrau bis zu Aufsteigern, Absteigern, alles Mögliche. KGB-Spitzel und die ganze Folklore dieser Zeit.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Seine Weihnachtspost hatte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann schon geschrieben. Am Freitag war er zu Gast in SWR1 Leute. Frage: Hat er als Minister für Verkehr und Infrastruktur auch die Zahl der angemeldeten Pkw im Land auf dem Schirm?
Grob gesagt kann man sagen, halb so viel wie wir Einwohner haben, also um die 5 Millionen rum.
Also angemeldete Pkw habe ich gestern recherchieren können, 6.410.321, der Stand von 2017. Während Ihrer Amtszeit sind 800.000 Kraftfahrzeuge angemeldet worden. Wie viel haben Sie denn in den Straßenbau investiert?
Sehr viel. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr investiert als in den Jahren zuvor. Das ist irgendwie eine der Verrücktheiten der Geschichte, dass ausgerechnet ein grüner Verkehrsminister sozusagen die Versäumnisse der CDU-Minister und die Versprechungen nachholen musste. Man hat über viele Jahre zu wenig investiert in die Infrastruktur generell, auch in die Straße.
Haben Sie eine Gesamtsumme?
Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben grob gesagt den Sanierungsetat verdoppelt im Vergleich zu etwa vor 7, 8 Jahren. Der Bund hat dasselbe getan, da ist sogar fast mehr als verdoppelt. Das war auch ein wesentlicher Anspruch von mir, dass wir die Infrastruktur erhalten und sanieren. Aber wir sind kein Entwicklungsland, wo man ständig neue Straßen bauen muss. Das war eine wichtige Kurskorrektur, die heute auch durch ist, die bundesweit eingehalten wird. Meine Kollegen und Kolleginnen in anderen Ländern haben das auch so gesehen. Am Anfang war ich alleine mit der Ansage, wir müssen nicht immer neue Straßen bauen, wir müssen das alte System besser machen und erhalten.
Ja, aber die Pendler, die mögen sich vielleicht dennoch wie in einem Entwicklungsland fühlen, denn 3 der staureichsten deutschen Städte liegen in Baden-Württemberg, nämlich Karlsruhe, Heilbronn und Stuttgart. In Stuttgart verlieren die Autofahrer 44 Stunden pro Jahr im Stau, 14 Stunden mehr als der Bundesdurchschnitt. Was haben Sie da konkret als Verkehrsminister gegen getan?
Ja, wir haben insgesamt natürlich eine Mobilitätskonzeption, nicht nur eine Verkehrskonzeption. Das heißt, wir möchten alle Möglichkeiten, sich zu bewegen, zu verbessern. Und sozusagen der Straßenverkehr hat ja das Problem und das Auto hat das Problem, dass es sozusagen Opfer des eigenen Erfolgs geworden ist. Die Autos stehen sich ja selbst im Wege. Und jeder, der in den Stau fährt, denkt ja immer, dass die anderen der Stau sind, aber er ist halt selber auch. Sprich, jeder hat auch eine Wahlmöglichkeiten. Manche mehr, manche weniger, das ist auch klar. Und man muss Alternativen schaffen. Und ich habe seit meinem Amtsantritt massiv dafür gesorgt, dass wir insgesamt mehr tun im Bereich des öffentlichen Verkehrs, vor allem des Schienenverkehrs, da ist das Land auch zuständig. Den Radverkehr haben wir massiv ausgebaut, das hat es vorher noch gar nicht gegeben. Wir fördern Fußverkehr, eben halt viele Alternativen und damit wollen wir Mobilität sichern. Auf der Straße alleine wird es nicht klappen und mit Straßenbau auch nicht, weil Straßenbauprojekte dauern lange. Deswegen sage ich, wenn dann die Straßen erweitert werden, ja, aber nicht neue bauen.
Die Anbindung an den Flughafen bei Stuttgart 21 sorgt seit dieser Woche für große Empörung. Hieß es doch im Verkehrsausschuss, der S-Bahn-Verkehr werde trotz der Arbeiten reibungslos laufen. Aber es wird massive Einschränkungen geben. Was sagt Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann dazu?
Es müssen ständig Straßen umgelegt werden, in der Stadt und außerhalb. Und jetzt ist halt sichtbar geworden, dass natürlich, wenn man oben am Flughafen baut, dass es nicht ohne Störung abgeht. Wenn man eine S-Bahn verändert oder baut an der S-Bahn, dann kostet es natürlich Zeit und dann kann man auch nicht einfach weitermachen.
War das nicht von vornherein klar? Inwiefern ist das dann auch ein Kommunikationsproblem zwischen Politik und den Projektpartnern von Stuttgart 21?
Nein, das ist es nicht. Also es gibt also gerade diejenigen, die das Projekt kritisch gesehen haben oder dagegen waren, die haben vieles vorhergesagt, was dann leider wahr geworden ist. Man hat immer davor gewarnt, dass es diese Störung gibt und viele wollten nicht wahrhaben, dass es so kommt. Insofern kann man nicht sagen, die Politik hat nicht, sondern einige in der Politik haben gewarnt, andere haben gesagt, es ist alles nicht so schlimm. Und tatsächlich ist es halt schwierig. Und wir haben jetzt die Aufgabe, jetzt gerade, wenn ich wir sage, das Ministerium, aber auch die Stadt, wir wollen dazu beitragen, dass es möglichst geringe Störungen gibt. Wir kooperieren deswegen auch mit der Bahn sehr eng. Also es ist nicht ein Gegeneinander, sondern ein enges Zusammenarbeiten, weil auch die, die das Projekt bei der Bahn machen, natürlich nicht den Verkehr stören wollen, sondern möglichst schnell bauen wollen. Aber es ist eben schwierig.
Ja, das Thema, den Verkehr nicht stören zu wollen. Nehmen wir mal dieses konkrete Beispiel, die Anbindung an den Flughafen. Da hieß es jetzt auch, der Verkehr würde da nur wenige Wochen unterbrochen. Wo stehen wir jetzt? Also ich glaube, von einem Jahr ist die Rede, oder?
Ja, es ist so, dass die Bahn Vorschläge gemacht hat, wie man da bauen kann und hat halt festgestellt, wenn sie während dem rollenden Rad sozusagen, während die S-Bahn fährt, baut, dann muss sie ab und zu sperren, aber in der Summe braucht sie dann länger und es wird dann auch über ein Jahr Sperrzeit sein oder man macht es ein Jahr konzentriert. Wir sind der Meinung, da gibt es auch einen dritten Weg, nämlich dass man nicht nur den S-Bahnhof stilllegt, sondern dass man einen provisorischen nah beim Flughafen, der so nah ist, dass man zumindest ohne Gepäck zu Fuß gehen kann und mit Gepäck gibt es dann einen kurzen Shuttle, dass es die bessere Lösung ist. Das ist übrigens noch nicht entschieden, sondern das ist ja jetzt rausgekommen und Stadt, Land und die Region werden alles tun, dass die S-Bahn nicht ein Jahr lang unterbrochen wird und man dann irgendwie mit Shuttlebussen von Echterdingen oder aus der Stadt raus die Fahrgäste dahin bringt zum Flughafen.
Ja, es sorgt gerade für große Empörung und die Schutzgemeinschaft Filder, die fürchtet ein Verkehrschaos, wenn auch Filder statt vom S-Bahn-Verkehr abgehängt werden muss und sagt, naja, aus einem Jahr, wir wissen ja, wie das ist bei Bauzeiten, da können auch schnell zwei raus werden. Können Sie da aktuell Entwarnung geben?
Nee, das kann man heute ja noch nicht. Also man muss mal dazu sagen, das ist manchen schon verrutscht und nicht klar. Am Flughafen gibt es noch keine Planfeststellung und keine rechtskräftige Planfeststellung für all die Umbaumaßnahmen, über die wir jetzt reden. Das heißt, das muss erst geschehen, dann kann man mit den Baumaßnahmen beginnen und dann erst nach einigen Jahren kommt man dann zu dem Zeitpunkt, wo die S-Bahn gesperrt werden muss oder eben teilweise gesperrt werden muss. Und tatsächlich ist es so, dass hinterm Flughafen wird es dann nicht weitergehen, sondern das würde dann vor dem Flughafen enden auf Zeit. Aber das ist nicht anders machbar. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Wer sich für dieses Projekt stark gemacht hat, der wusste eigentlich, wenn er einigermaßen clever war, dass es da zu Störungen kommt. Und die gegen waren, haben ja immer gesagt, es gibt so viel Störungen, so viele Probleme. Das ist der falsche Weg.
Eins gehört. SWR 1.